Die Zeit ist reif. Meine Story gehört. Ich erzähle euch eine Geschichte. Vor einer Woche begegne ich zwei Männern in einer Konferenz, dem Daniel und dem Ezechiel. Beide Namen sind Synonyme, die als Familie, also zusammen mit der Frau Sarah und der Schwester Lea, im Süden Afrikas, sie nennen das Land einfach mal globaler Süden, gearbeitet haben. Eines Tages, als das Ehepaar dorthin kommt, begegnet ihnen so im Gehen durch die Stadt eine Frau, eine schwarze Frau, und sagte: Hey, seid ihr die Leute, die mir dieses Buch geben, worin ich den Weg zum Leben finde? Sie schauen. Dann erklärte sie ihnen: Ich habe als zehnjähriges Mädchen, das waren schon einige Jahre her, einen Traum, dass weiße Menschen zu mir kommen, mir ein Buch geben und in diesem Buch ich das Leben finde. Dann ging ich zum ortsansässigen Geistlichen und fragte ihn um die Bedeutung für diesen Traum. Worauf dieser zu meiner Mutter ging und ihr sagt, zu meinem Vater, nicht zur Mutter, dort geht man zu den Männern. Zum Vater und sagte: Deine Tochter ist dazu verflucht, eines Tages Jesus nachzufolgen. Und es gibt nichts, was du oder ich dagegen tun können. Stark. Tatsächlich wurde Lydia durch das erhaltene Lukas-Evangelium, sie hatten keine ganze Bibel in dieser Volkssprache, nur das Lukas-Evangelium, sie wurde zur Christin. Als Daniel Jahre später von der Polizei angesprochen wurde, sie hätten ein paar Fragen, er soll auf den Polizeiposten für ein Interview kommen. Daraus wurden 2 Jahre Einzelhaft. Die Bedrohung für die Familie war sehr groß. Daniel selbst empfand sie nicht so groß, denn er erlebte mitten in diesem Sturm die Gegenwart Gottes in einer Stärke, wie er es noch nicht erlebt hat. Einmal beim Lesen der Bibel, weil die haben sie ihm zuerst genommen, dann ihm wieder gegeben, hat er die Geschichte gelesen von Petrus im Gefängnis und dass eines Nachts die Gefängnismauern erschüttert wurden. Dann sagte er zu Gott: Das könntest du doch auch tun. Dann ist er schlafen gegangen. In der Früh wird er wach und seine Zelle ist, die Mauern sind voller Risse und ein Riss war so groß, dass er mit der Hand sogar durch konnte. Er konnte nicht entfliehen, aber mit der Hand durch. Dann kommen die Gefängniswärter zu ihm und sagen: Was hast du dann gemacht? Nur deine Zelle ist kaputt. Alle anderen sind ganz. Hat er gesagt: Ich habe gebetet, dass Gott etwas tut. Ein andermal war er singend, betend in dieser Zelle. Der Heilige Geist kam dermaßen stark auf ihn, dass als die Wärter wieder kamen, er einem Wärter auf den Kopf zusagte, wie der Name seiner Frau ist und dass sie schwanger sei. Der wurde mit seiner dunklen Haut blass und fragte: Woher hast du das? Ja, mein lieber Gott hat mir das erzählt. Und dann hörte ich ihren Sohn, der war damals 15, irgend sowas. Jetzt ist er gute 20 und erzählte uns, ich bin demnächst fertig mit meinem Bachelorstudium, werde es abschließen, dann gehe ich für 2 Monate ins Gebet in die Schweizer Berge. Ziehe mich zurück, um dann wieder in dieses Land im globalen Süden dorthin zu gehen und dort den Menschen das Evangelium zu vermitteln. Mich haute das fast vom Hocker. Während sich bei uns manche über die Regierung beschweren und andere, also über deren Corona-Management und andere durch die Impfung eine endzeitliche Bedrohung fühlen, gehen andere freiwillig in ein Land, wo sie nicht sicher sind, ob sie da lebend rauskommen. Sie lieben dort die Menschen und sie beten dort für die Regierung. Hammer. Sehr, sehr beeindruckend. Und ich fragte mich, was macht diese Menschen so gesund? Mental Health ist ja so das Oberthema für diese letzten Gottesdienste im Monat bis zum Sommer hin. Was macht diese Menschen so gesund? Und die Antwort ist ihr Vertrauen. Und zwar ihr Vertrauen in Gott, Vater, Gott, Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Sie erleben den Heiligen Geist so stark, dass der sie ganz situativ führt. Das kann niemand kontrollieren. Ein anderer junger Mann geht in ein anderes Land, in der gleichen Zone, zusammen mit seiner Frau, die Ärztin ist. Und sie gründen dort mobile Missionsteams, geführt vom Heiligen Geist, wie so Vogelschwärme, wo du nie genau weißt, wo sie hingehen. Hammer! Blutjunge Leute. An Jesus zu glauben, ist mehr als nur von ihm zu hören. Auch mehr als nur ihn zu erleben. Ich lese uns den Text von heute nach der Schlachterübersetzung. Ihr werdet ihn an der Wand als von der Lutherübersetzung haben. Aus Markus 4. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Das war Jesus, der redet zu den Jüngern. Ans jenseitige Ufer. Nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere Schiffe bei ihm. Und erhob sich ein großer Sturm. Die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er, Jesus, war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Sie weckten ihn auf und sprachen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind. Und es entstand eine große Stille und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist dieser, dass ihm auch Wind und der See gehorchen? Die Jünger, die hier dabei waren, hatten bis zu diesem Zeitpunkt viele Dinge von Jesus gehört. Im Markus-Evangelium lesen wir, sie haben viele Gleichnisse gehört. Zum Beispiel die Saat auf unterschiedlichem Grund. Das Gleichnis der Öllampe. Von der Saat, die einfach selber wächst. Der Bauer macht nichts, außer er hat sie gesät. Vom Senfkorn, das ganz klein ist, und dann einen relativ großen Baum bewirkt. Und am Ende dieses Tages, an dem deren Anfang noch Gleichnisse gepredigt wurden zu den Jüngern, kommt der Sturmtest. Und Jesus fragt sie erstaunt: Was seid ihr so furchtsam? Andere Übersetzung sagt: Warum habt ihr Angst? Aber es steht im Grundtext nicht das Wort Angst, sondern das Wort furchtsam. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Seine Fragen wurden nicht beantwortet. Ich hätte gerne die Antworten gehört. Aber sie stehen nicht da. Und weil dieser Begriff furchtsam dasteht, meint er, es ist die Furcht vor einer realen Bedrohung, weil die Angst ist manchmal vor einer nicht realen Bedrohung. Aber die Furchtsamkeit ist vor einer realen Bedrohung, eben diesem Sturm. Und in so einem Sturm ist Furcht berechtigt. Es ist nicht unberechtigt, Angst zu haben. Als meine Frau und ich da zurückfuhren und es war so ein unglaublicher Graupelschauer auf der Autobahn und alles wurde schnell weiß und ich hatte mein Gaudi, dann gefällt es mir, wenn es so ist. Und meine Frau hat gesagt: Langsamer, langsamer, du beginnst zu schleudern. Ich sage: Ja, ich verstehe. Ich weiß sehr genau, wann ich beginne zum Schleudern. Ich hatte so mein Gaudi. Wir hatten unterschiedlichen Zugang zu dieser Bedrohung. Also furchtsam zu sein ist berechtigt. Doch die Jünger hatten ja noch eine zweite Frage gekriegt von Jesus. Nicht nur, warum seid ihr so furchtbar, so furchtsam, sondern habt ihr noch keinen Glauben? Oder sagen wir es mit anderen Worten, warum seid ihr so furchtsam, obwohl ich da bin, in eurem Boot? Das konnte er nicht verstehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn wir alleine dem Markus-Evangelium bis zum Kapitel 4 folgen, haben sie schon starke Dinge erlebt mit Jesus. Heilungen von Kranken, das Austreiben von Dämonen, das Vergeben von Sünden, Konfliktgespräche mit geistlichen Leitern, Berufungen und viele Predigten. Die hatten schon viel gehört. Deshalb war von Jesus die Frage berechtigt: Wo ist euer Glaube jetzt? Wie ich schon sagte, Vertrauen ist, ich vertraue jemandem, dass er echt ist, wahr ist. Glaube ist Vertrauen und Gehorchen. Ich habe gut zugehört, wo Chanel sagte, Gott hat zu mir geredet und meine Antwort war das. Glaube ist nicht nur Vertrauen. Glaube ist Vertrauen und Gehorchen. Wenige Monate später, nachdem das hier passiert ist, lesen wir schon in Markus 6, dass die genau gleichen Jünger, die nicht mehr furchtsam waren, sondern glaubensstark, furchtlos und kerngesund mental. Weil da steht im Vers 12 und 13 Markus 6, sie zogen aus und predigten, man soll Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Wow. Das war das so in die Richtung, wie heute Benjamin gebetet hat. Ganz gut. Gesunde Menschen haben was zu sagen. Wo sind denn unsere Sturmtests? Nehmen wir mal den Corona-Test. Der Pandemiesturm fegte über die ganze Erde. Die Menschen reagierten unterschiedlich auf die Bedrohung, zum Teil sogar mit Spaltungen in der Gesellschaft. Jetzt stehen wir irgendwo am Sturmende und wir hören nicht mehr so kämpferische Rhetorik, sondern versöhnende Töne von Künstlern, Politikern und Moderatoren. Und die Initiative heißt Ich oder Du und Ich gleich Österreich. Sogar eine Werbekampagne, miteinander wieder zu reden, auf Gesellschaftsebene. Sie rufen auf, bitte geht wieder aufeinander zu. Hört einander zu, überbrückt entstandene Gräben oder füllt sie auf. Meine Frage war dann, oder ist schon lange, warum geschieht das Ganze auch in der Gemeinde Jesu Christi? Ich werde jetzt keine Antworten geben. Wie ich denke, glaube ich, wissen die meisten von euch. Warum gab es die gleichen Spaltungen in den Gemeinden? Meine Frage an dich, wie hast du als Christ im Corona-Sturm reagiert? Wie nahe war dir Jesus in diesem Sturm? Oder was hast du gelernt in diesem Sturm? Ich bin sehr dankbar darüber, dass die Wunderwerk-Gemeindeleitung sich an die verordneten Maßnahmen gehalten hatte. Manchmal sogar ein bisschen verschärft. Auch wenn ich da vorne schon unter der Maske, da durften wir es noch nicht, habe ich einfach gesungen. War mir dann wurscht. Das war nicht, aber das war ich. Aber dankbar bin ich auch, dass die Gemeindeleitung die Regierung durch Gebet unterstützt hat und Menschen in ihren unterschiedlichen Denkweisen respektierte und liebte. Vielen Dank, Gemeindeleitung. Eine Weile war ich auch noch mit drin. Halleluja, ist doch eine gute Gemeindeleitung. Dein Sturm, der laut ist, gehen wir weg von Corona. Lassen wir das mal. Wir haben manchmal laute Stürme. wenn wir den Job verlieren, zum Beispiel. Oder in der Krankheit ums Leben kämpfen. Auch hier sind Menschen jetzt, heute, die haben gekämpft. Es wurde gekämpft und gebetet. Gott sei Dank, laute Stürme, wo wir sagen, in welcher Not wir sind. Vielleicht hast du auch einen Sturm, den man Rosenkrieg nennt, in einer Beziehung, wo das laut, viel Geschrei, extrem viele Schmerzen und die Beziehung brach. Mitten in diesem deinem lauten Sturm hast du dich vielleicht auch gefragt, Jesus, wo bist du? Hier ist alles so laut, so ungerecht. Wo bist du? Ich möchte etwas noch zum leisen Sturm sagen. Weil Stürme können auch ganz leise sein, vor allem die Wirbelstürme. Ganz mittendrin ist es leise. Und wir alle, möglicherweise, nicht alle Menschen sind gleich geartet, aber viele, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn die Angst den Hals zuschnürt, wenn das Blut stockt, wenn Dinge passieren, die mich so in die Angst treiben, dass ich nur noch in der Ecke sitze und da ganz eingeschüchtert in dieser Angst drin steck. Das sage ich niemandem. Das mache ich ganz alleine für mich. Als ich in Pension ging, hat jemand, ein Beamter von der PV, mir gesagt, nachdem ich ihm gefragt habe, und? Das jetzt alles, was Sie mir geben? Schaut er mich an und sagt, ja, manche Leute reagieren so wie Sie. Schauen Sie nur, dass Sie nicht in ein Pensionsloch fallen. Das ist schon einige Jahre her. Mittlerweile, ich bin nicht in ein Pensionsloch gefallen, aber ich spüre die Ängste am Rande dieses Loches, die ich selber habe oder die ich manchmal mit Pensionisten austausche. Ängste, die gehen dann in die Richtung, ich werde nicht mehr gebraucht, ich gehöre zum alten Eisen. Keiner kümmert sich um mich. Darüber redet man nicht, das ist ganz leise. Weil würde man reden, dann würde man irgendwie etwas zugeben, was ungut ist. Manche sagen, na, bei den Pensionisten steht am Rücken ein Zettel, ein Schild. Keine Zeit. Bin Pensionist. Und das ist manchmal auch eine Gegenreaktion auf die Angst, ich werde nicht mehr gebraucht. Das ist nicht immer, weil wir so viel zu tun haben. Es gibt stille Ängste. Und auch in diesen stillen Ängsten, du hast vielleicht ein Kind verloren. Wenig Leute wissen das. Ganz still. Und du fragst dich, Also ich meine jetzt ein Kind, das noch nicht ausgetragen ist. Wenn es ein Kind ist, das schon älter war, dann ist es natürlich auch eine laute Geschichte. Aber du fragst dich dann, Jesus, wo bist du? Wo bist du, Jesus? Ich verzweifle für mich. Mir stockt das Blut. Wo bist du? Obwohl ich ein alter Hase bin, würde ich mal sagen. Also ich bin schon 68 Jahre auf dieser Erde. Und folge Jesus auch schon, weiß gar nicht, müsste ich zuerst nachrechnen. Merke ich, dass meine Lebensphase, in der ich jetzt gerade bin, oder wir zwei, Verena und ich, uns herausfordert. Obwohl ich so vieles weiß. Aber ich merke auch, ich bin alles, nur nicht alleine. In meinem Boot ist Jesus. Und der macht für mich den Unterschied. In allem, wirklich in allem. Nicht alle oder nicht jeder Sturm, durch den ich gehe, nimmt Jesus so dramatisch wahr wie ich. Wir sind manchmal in Stürmen drin, da schläft er tatsächlich. Und wir raufen uns die Haare und sagen, warum schläfst du? Schaust dann nicht, wie es mir geht? Mit anderen Worten, für ihn ist das keine Bedrohung. Er ist ja da, er ist ja im Boot. Also wenn das Boot untergeht, geht es ja mit ihm unter. Das kann ja nicht sein. Vielleicht will er auch nur testen, wie reagiere ich in diesem Sturm. Wichtiger als alles andere auf dieser Welt, das ist wohl auch eine Erkenntnis, die manche in dieser Pandemie gemacht haben, ist, ob Jesus im Boot ist oder nicht. Nichts ist so wichtig wie das. Ob er in meinem Lebensboot auch mein Herr ist oder nicht. Wenn er es ist, ist vieles andere zwar auch wichtig, aber nicht lebensentscheidend. Wichtig ist, er sitzt in meinem Boot. Er sitzt in deinem Boot. Er ist der Herr in meinem Boot. Er ist der, dem ich mein Leben anvertraut habe. Und da spielt es am Ende sogar gar keine Rolle, ob ich jetzt stirb oder wieder lebe. Heute hat mir hier jemand gesagt, ich wurde krank und irgendwie habe ich gedacht, Jesus, wenn das jetzt meine Zeit ist, zu dir zu kommen, ich freue mich drauf. Aber sie ist wieder gesund. Auch okay, schön. Mein Bootsherr, wird er nicht dadurch, dass ich irgendwo eine Kette um den Hals habe, mit einem Kreuz drauf. Er ist auch nicht mein Bootsherr, wenn ich ihn mal erlebt habe oder wenn ich mal ihn gesehen habe, auf übernatürliche Weise. Nein, Ich habe es am Anfang schon gesagt, Glaube heißt, ich vertraue ihm und ich gehorche ihm. Und ich möchte dir zurufen, wenn Jesus dein Bootsherr ist, dann gelten unglaubliche Verheißungen für dich und für mich. Lass mich mal drei lesen, wahrscheinlich die stärksten. Fürchte dich nicht, schon im Alten Testament. Ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wow. Wow. Ich muss mich nicht fürchten. Seine Gerechtigkeit bleibt über meinem Leben. Wurscht, was passiert. Oder am Ende vom Matthäusevangelium: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis am Ende der Welt. Falls es jetzt das Ende ist, wäre er ist bei uns. Was brauche ich mehr? Oder den Paulus in Philipper 1,6: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis am Tag Christi. Dieser Tag Christi, das ist Endzeit. Er wird es vollenden. Er ist noch stärker daran interessiert als ich, dass ich mein Ziel erreiche. Jesus ist so wichtig in deinem Boot. Ich würde jetzt gerne ein kurzes Gebet sprechen, dass du, wenn du merkst, ich bin mir ist heute aufgefallen, dass ich fast ein bisschen so war wie die Jünger. Ich habe herumgeschimpft, aber ich habe vergessen, dass Jesus in meinem Boot ist. Dann red mit ihm drüber, mach das in Ordnung. Oder wenn du merkst, ich weiß zwar viel über Jesus, ich vertraue ihm auch, ich habe es gecheckt, es gibt niemanden, der ist so vertrauenswürdig wie er, aber ich habe ihm noch nicht mein Ja gegeben. Dann darfst du es heute tun. Ich spreche es in einem einfachen Gebet vor, du kannst dem gerne folgen in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du, wenn der Sturm tobt, das Boot nie verlässt. Aber ich danke dir auch, dass du nur ins Boot gehst, wenn der Bootsherr oder die Herrin dich dazu einlädt. Und weil du so vertrauenswürdig bist, darf ich jetzt zu dir kommen und sagen, Jesus, im letzten Sturm habe ich echt herumgeschrien in meiner Furchtsamkeit. Ich habe dich nicht mehr verstanden. Ich war fast hysterisch. Und ich habe gelernt, das brauche ich nicht. Ich darf dir vertrauen. Dir gehört mein Leben. Oder du bist hier und sagst, Jesus, du bist für mich vertrauenswürdig. Ich habe lange darüber nachgedacht, wer du wirklich bist. Und ich habe verstanden, du bist wirklich der Einzige, der so ist, wie du bist. Keiner ist wie du. Und heute will ich nicht nur mein Wissen bekunden, dass du der bist, ich will dir auch sagen, du kriegst mich. Du kriegst meine Hand. Ich halte deine Hand. Vergib mir die vielen Sünden in meinem Leben und komm in mein Boot. Danke, dass du kommst und danke, dass du gekommen bist, um zu bleiben. Amen.